Wollen unsere Bibeln öffnen. Wir sind im Römerbrief, Kapitel 13, hat Andreas schon erwähnt. Und wir dürfen mit Freude in dieses Jahr gehen, dass Gott das Manna uns schenkt. Also, ich werde den Text nicht ganz lesen, sondern nur die Verse, wo wir dran sind. Römer Kapitel 13, Verse 5 und Vers 6. Darum ist es notwendig, sich zu unterordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. Lass uns nochmal stille werden. Herr, wir danken dir für dein gutes Wort. Herr, wir danken dir für deinen guten Heiligen Geist. Herr, dein Name sei gelobt, dass du in deinen Kindern am Arbeiten bist und uns hineingestaltest in dein Bild. Herr, auch diesen Text möchtest du dazu gebrauchen, um uns zu formen, um deinen guten Namen zu verherrlichen. Amen. Also, wir sind in diesem sechsten Grund, warum wir uns der Obrigkeit, warum wir der höheren Autorität uns unterordnen sollen. Es ist der sechste Grund, den er hier nennt. Darum ist es notwendig, sich zu unterordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Und das ist der Grund, warum, also der sechste Grund, den er hier erwähnt, warum wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Um des Gewissens willen, das haben wir letztes Mal schon betrachtet. Ich möchte nur noch etwas hinzufügen, um das abzuschließen. Um des Gewissens willen haben wir uns zu unterordnen. Und wie wir letztes Mal schon gesagt haben, das Gewissen ist nicht der Heilige Geist. Das Gewissen ist nicht das Licht, das uns erleuchtet, sondern das Gewissen ist ein Mitwissen, eine Gabe, ein Geschenk Gottes, das er uns gegeben hat als Hilfe. Genauso wie wir den Schmerz haben, also in unserem Körper, der sehr hilfreich ist. Also, genauso ist auch das Gewissen. Und deswegen ist es notwendig, dass das Gewissen trainiert wird. Nachdem Gott das Gewissen gereinigt hat, und das haben wir auch letztes Mal betrachtet, dass Gott allein das Gewissen reinigen kann und auch gereinigt hat, haben wir dieses Gewissen zu bewahren und zu trainieren. Damit es richtig funktionieren kann, braucht es richtige Informationen, weil das Gewissen zusammenarbeitet mit dem Verstand, mit dem, was wir als Informationen aufnehmen. Also, dazu möchte ich nochmal einen Text lesen aus 1. Korinther 10 von Vers 25. 1. Korinther 10, Vers 25. Alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das esst, ohne um des Gewissens willen nachzuforschen. Merkt ihr, wie er hier das darstellt, als würdest du dahin gehen und du in deinem Verstand, du weißt, das Zeug, das kommt von den Götzen. Okay? Aber das Gewissen, das weiß es nicht. Und man könnte vielleicht beim oberflächlichen Lesen denken, oh, hier geht es einfach um die Veräppelung des Gewissens. Du weißt eigentlich ganz genau, wo das Zeug herkommt. Aber du sollst nicht nachfragen, warum? Um des Gewissens willen. Also frag nicht nach, woher es kommt. Und guckt mal in Vers 26, da bringt er aus dem Alten Testament ein Wort Gottes hinein, was aufzeigt, wie das Gewissen zurechtgestellt werden soll. 1. Korinther 10, Vers 25 ist es. Und im Vers 26 bringt er das hinein und informiert unser Gewissen, damit wir richtig denken, damit unser Gewissen richtig gestellt wird. Denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Das ist die Information, was wir wissen müssen und was das Gewissen wissen muss. Und jetzt von Vers 27 bringt er ein Beispiel, wie das in unserem Alltag funktionieren soll. Und er bringt ein Beispiel aus ihrer Situation. Und wenn jemand von den Ungläubigen euch einladet und ihr hingehen wollt, so esst alles, was euch vorgesetzt wird. Also hier haben wir eine Situation der Evangelisation. Du wurdest eingeladen, von einem Ungläubigen hinzugehen und mit ihm zu essen. Und wenn du das als Gelegenheit siehst, hier kann ich Gottes Wort weiterbringen, hier kann ich ein Zeugnis sein, so geh hin. Und wenn du da sitzt und am Tisch bist, dann forsche nicht nach. Warum? Um des Gewissens willen. Wenn aber jemand zu euch sagt, das ist Götzenopferfleisch, so esst es nicht. Wir können davon ausgehen, gleich aus dem Text weiter, dass du jemand anders noch mitnimmst, deinen Bruder, vielleicht einen, der jung ist im Glauben, und er kommt mit dir mit, weil er auch da sein will und weil er vielleicht auch ein Zeugnis sein will, brennend im Geist. Also, diesen Neubekehrten nimmst du mit. Und jetzt sagt er, ich lese von Vers 28 nochmal, wenn aber jemand zu euch sagt, das ist Götzenopferfleisch, und wir können davon ausgehen, dass es dieser Neubekehrte ist, so ess es nicht. Um dessen Willen, der den Hinweis gibt. Und um des Gewissens Willen. Also als erstes ess es nicht um seinetwillen, als Bruder. Das werden wir auch gleich sehen, warum. Der Text wird es erklären. Und um des Gewissens Willen. Seines Gewissens Willen. Und jetzt bringt er nochmal diese Information hinein, was wichtig wäre, diesem neuen Christen klarzumachen. Denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Vers 29. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen. Du bist gewachsen, dein Gewissen ist trainiert, du kannst es einschätzen, du weißt, ob du das essen darfst oder nicht. Du bist informiert worden, du hast dein Gewissen belehrt mit dem Wort Gottes, denn dem Herrn gehört die Erde und was es erfüllt. Aber dieses neuen Christen, sein Gewissen ist nicht richtig trainiert worden. Und wenn ich es dankbar genieße, warum sollte ich gelästert werden über dem, worüber ich danke? Vers 31. Ob ihr nun esst, isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist das Prinzip, was er hier hineinbringt und sagt, guck mal, pass auf, dass du als erstes deinen Bruder nicht verletzt, diesen Neuen im Glauben, und dass du sein Gewissen nicht verletzt. Es ist notwendig, dass das Gewissen richtig trainiert wird, dass das Gewissen eine richtige Information bekommt, und das bekommt es nur durch die richtige Belehrung des Wortes Gottes. Also die richtige Information kommt daher. Also, worauf wir bedacht sein müssen, wo uns Gott aufmerksam macht, dass das Gewissen unverletzt bleiben muss. Aus diesem Grund bringt er das hier im Römerbrief in den Text hinein und sagt, aus diesem Grund sollt ihr euch unterordnen, weil das Gewissen ansonsten belastet würde. Warum? Weil Gott uns klar informiert und all in den Punkten davor schon klar macht, wie wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Das heißt, wenn du es nicht machen würdest, würdest du dein Gewissen verletzen. Und das ist gegen die Absicht Gottes. Weil Gott das Gewissen geschenkt hat als ein Mitwissen, als eine Hilfe. Und wenn wir das Gewissen verletzen, so ist es verletzt und unterdrückt und wird auch in anderen Situationen, wenn wir uns in anderen Situationen befinden, nicht so funktionieren, wie Gott es haben möchte. Aus diesem Grund sagt Gott, dass wir das Gewissen richtig informieren, richtig trainieren, richtige Informationen geben, weil es gut und richtig funktionieren soll. Und jetzt weiter zum Text, wo er diesen letzten Punkt genannt hat, warum wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen, des Gewissens halber. Und jetzt baut er auf diesem Punkt weiter auf. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Natürlich können wir das nicht ausschließen, dass die Steuer gezahlt wird, auch aus all den Gründen, die er auch schon davor genannt hat, weil sie Gottes Dienerin ist und so weiter. Aber als allererstes zeigt er auch auf das Gewissen auf und sagt, deswegen zahlt ihr auch Steuern. Und da wird uns klar, dass das Gewissen auch über die Sache der Steuern richtig trainiert und unterwiesen werden muss. Warum? Weil, wenn du auf die Obrigkeit siehst und das, was sie machen, stehst du als Kind Gottes in einer Herausforderung. Was denken wir? Ist es einfach, Steuer zu zahlen, wenn du weißt, was mit diesen Steuergeldern passiert? Ich denke, dass ein jeder von uns, wenn er mal durch die Stadt gegangen ist und einen Bettler gesehen hat, sich gefragt hat, soll ich ihm etwas geben oder nicht? Warum hast du dich das gefragt? Bestimmt nicht zuletzt, weil du gedacht hast, wenn ich dem das jetzt gebe, er geht sofort um die Ecke oder er holt sich einen Schnaps oder er versäuft das, er zerstört sein Leben, er zerstört nur noch mehr die Beziehungen. Es bringt nichts, es hilft nichts. Ich gebe dem Kerl nichts. Warum? Weil ich denke, das wird falsch benutzt. Ja? Du hast da ein Problem zwischen deinem Gewissen. Da meldet sich das Gewissen und sagt, das wird falsch benutzt, also kannst du es ihm nicht geben. Und in der gleichen Art und Weise stehen wir hier vor einem Problem, dass wir sagen, okay, kann ich denn wirklich mit reinem Gewissen mein Geld dem Staat geben, wo ich weiß, dass Millionen von Kindern umgebracht werden durch Abtreibung? Oder und. Es können Sachen auftreten, die da hochkommen. Und deswegen ist es notwendig, dass wir diesbezüglich das Gewissen trainieren, damit wir Informationen hereinholen, damit wir wissen und aufgrund des Wissens Gottes Absichten über die Steuern, über unsere Obrigkeit, damit du ein gutes Gewissen hast, auch in dieser Sache. Und ich möchte durch die Schrift ganz in schnellen Schritten durchgehen und aufzeigen, dass das Geld, was da hineinkam durch Steuern, dass die Schrift das kennt, die Problematik, die damit gemacht wurde, also wo es ungerecht benutzt wurde, wo es zu schlechten Zwecken benutzt wurde. Guckt mal als allererstes 1. Könige 12, Vers 4, da sehen wir eine Situation, wo sich das Reich teilt. Aufgrund dessen, natürlich können wir sagen, da sind tiefere Gründe, jawohl, aber im Endeffekt, wo sich das Reich spaltet, ist es deswegen, weil das Volk zum Rehabiam kommt, zum Nachfolger von Salomo und ihm das deutlich macht, hör mal zu. Wir hatten blühende Zeiten im Reich gehabt, aber die Last, die dein Vater Salomo auf uns gelegt hat, das heißt die Steuern, die sind zu schwer. Wir können das nicht tragen. Und wir wissen aus dem Leben Salomos, dass er wirklich das Volk ordentlich belastet hat. Nicht nur, dass er finanziell von ihnen Sachen geholt hat, sondern auch sie arbeiten hat lassen. In seiner Zeit wurde Silber, was ein wertvolles Material ist, als nichts gezählt, wie Kieselsteine auf der Straße. Das kann uns etwas aufzeigen, wie reich dieses Land war. Aber wir sehen aus dieser Situation auf Kosten dessen, dass er es eingehamstert hat vom Volk. Und hier sehen wir eine negative Sache der Steuern. Wenn wir etwas weitergehen in der Geschichte, so wurden Steuern manchmal mit Gewalt eingetrieben. 2. Könige 23, Vers 29, darauf möchte ich nicht eingehen. Auf Nehemia 5, Vers 4, da geschieht eine Unterdrückung im Land. Diese Verse möchte ich uns lesen. Nehemia 5, Vers 4. Etliche aber sprachen, wir haben unser Geld leihen müssen. Wir haben unser Geld leihen müssen auf unsere Äcker und unsere Weinberge, damit wir dem König die Steuer zahlen können. Sie waren nicht in der Lage, dem König die Steuern zu zahlen. Also gingen sie hin und haben ihre Grundstücke verpfändet. Und wenn du weiterliest in der Geschichte, ist es so, dass dadurch ihre Familien in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Kinder mussten verkauft werden oder abgegeben werden als Sklaven. an andere, damit sie wieder irgendwie auf die Beine kommen würden. Hier siehst du ganz klar eine negative Sache von den Steuern, Gelder, also von den Steuergeldern, die da gezahlt werden mussten. Als nächstes in Esra 4, da kam es sogar zum Stopp des Baus von dem Tempel Gottes, wo Gott geboten hatte, dass der Tempel gebaut werden sollte. Und durch den großen König Kyros wird dann Israel aus der babylonischen Gefangenschaft extra geschickt, damit sie den Tempel bauen. Und hier sehen wir, wo die Widersacher Israels, die in diesem Lande wohnen, sehen, dass der Tempel gebaut wird. Da wollen sie erstmal mitbauen und das wird ihnen verwehrt. Und dann haben sie einen schlauen Plan und sie benutzen diese Idee, wenn dieses Volk hier den Tempel fertig baut und die Mauern fertig baut, dann werden sie aufhören, Steuern zu zahlen. Das liest du in Esra 4 von Vers 1 und weiter. Und da wird aufgezeigt, dass sie einen Brief schreiben, also zu der Zeit des Königs Kyros können die das ja nicht machen, da versuchen sie es zu stoppen an Ort und Stelle, aber bei der Gelegenheit des nächsten Königs wird der Brief geschrieben und wird extra erwähnt. Hör mal zu, dann werden die Steuern nicht gezahlt werden. Das ist doch furchtbar. Da gibt's Einschnitte in der Kasse. Und der König reagiert sofort darauf und der Bau des Tempels wird gestoppt. Also, ich möchte nur aufzeigen, dass die Schrift all die negativen Sachen, die durch das Geld und mit dieser Steuereinnahme, die da hineinkommt, die Schrift kennt das. Und trotzdem gibt es keine Ausnahmen, wo er sagt, okay, wenn der Staat das Geld für gute Zwecke benutzt, wenn es für gute Sachen, also für den Aufbau des Landes oder sonst irgendwie für gute Wohltätigkeitszwecke benutzt werden, dann sollt ihr Steuer zahlen. Wenn nicht, dann sollt ihr euch überlegen, es gibt keine Ausnahme. Die Schrift macht deutlich, ihr habt Steuern zu zahlen und das wegen des Gewissens willen. Weil Gott es angeordnet hat. Und das werden wir gleich sehen, wie Gott durch das ganze Alte Testament bis ins Neue Testament über die Steuern spricht und sagt, dass sie zu entrichten sind, ganz gleich, wie der Staat mit diesem Geld umgeht, ob es irgendwelche negative Einflüsse hat oder nicht. Als allererstes möchten wir gehen zu 1. Mose, wo die Steuern eingeführt werden. Und wir können davon ausgehen, dass auch das eine Einrichtung Gottes ist, dass das von Gott geführt und geleitet ist, obwohl das jetzt nicht im Volk Israel stattfindet, sondern in Ägypten. 1. Mose 41 von Vers 34, da sehen wir den Pharao, wir sehen Josef, der dem Pharao die Träume deutet und aufzeigt, dass diese Träume, die er hatte, die fetten Kühe und dann die mageren Kühe und die mageren, die fressen die fetten und dann die Ähren, die schlechten Ähren, die dürren Ähren, die verschlingen die fetten Ähren und Josef erklärt dem Pharao diesen Traum über die Bedeutung und dann die Schlussfolgerung, die er macht aufgrund der Erklärung, dass es bedeutet, dass eine Hungersnot kommen wird, eine 7-jährige Hungersnot übers Land. Hier hast du, Pharao, was du jetzt zu tun hast. Von Vers 34. Der Pharao möge handeln und Aufseher über das Land setzen und er lasse in den 7 Jahren des Überflusses den 5. Teil. Kinder, wie viel ist das, der 5. Teil? Ihr habt Ferien, Entschuldigung. Über den 5. Teil, Andreas hat es hier gesagt, 20% sind es, erheben vom Land Ägypten, Vers 35, so soll man alle Nahrung dieser 7 künftigen guten Jahre sammeln und Getreide speichern zur Verfügung des Pharao und diese Nahrung in den Städten aufbewahren. Also hier wird ein Gesetz der Besteuerung eingeführt. 20% wird eingesagt. Und Josef ist es, den Gott dahin geschickt hat, um das Land zu retten, um sein Volk zu retten. Und hier ist er. Und um sie zu retten, ist es notwendig, die Steuer einzuführen. 20% der Steuer wird eingeführt. Und in Kapitel 47 wird nochmal erwähnt, Vers 26, da machte Josef dieses zum Gesetz für das Ackerland Ägyptens bis zum heutigen Tag, dass dem Pharao das fünfte Teil gehört. Nur die Äcker der Priester wurden nicht Eigentum des Pharao. Also von den Priestern, von den geistlichen Führern gab es keine Steuereinnahmen und das Land wurde auch nicht eingenommen. Also wir sehen hier, dass der Pharao, um die Hungersnot zu überleben, vom Volk das Geld nimmt und anschließend dem Volk es wieder für teures Geld verkauft. Das ist das Recht des Königs. Das ist das Recht der Obrigkeit. Und wir wissen, dass Josef sich zu seinen Brüdern bekennt und sagt, Gott hat mich hierhin geschickt. Also können wir davon ausgehen, dass diese erste Einführung der Steuern ganz klar Gott gewollt ist, auch für das Land Ägypten. Nun gehen wir zum Gesetz. Im dritten Buch Mose, Kapitel 27 von Vers 30 sehen wir, wo Gott durch das Gesetz die Einführung des Zehnten einführt. 3. Mose 27 Vers 30. Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören Jahwe. Sie sind Jahwe heilig. Will aber jemand etwas von seinem Zehnten auslösen, der soll den fünften Teil darüber geben. Das heißt, 10% von deinem ganzen Ertrag, das reinkam, gehört Gott. Wenn du aber etwas davon auslösen möchtest, also irgendein Teil, wenn du das vielleicht in Geld verwandeln möchtest und in Geld geben, dann solltest du den fünften Teil dazu geben. Oder es kann auch sein, wenn da vielleicht bestimmtes Saatgut oder irgendwas war, das du behalten möchtest, also etwas aus diesem Zehnten, dann sagt Gott, okay, dann gibst du. Du darfst es nehmen, aber dann musst du noch mehr hinzulegen, weil du das entnommen hast. Vers 32. Und was den ganzen Zehnten von Rindern und Schafen betrifft, von allem, was unter dem Hirtenstab hindurchgeht, soll jeweils das zehnte Tier dem Herrn heilig sein. Und wie soll man das handhaben? Wie soll das funktionieren? Vers 33. Man soll nicht untersuchen, ob es gut oder schlecht ist. In diesen Abgaben sollte nicht geguckt werden, okay, hier muss das Beste für den Herrn gegeben werden, sondern hier wird abgezählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, markiert, okay, du bist der Zehnte. Jedes Zehnte, da sollte nicht drauf geachtet werden, ob es gut oder schlecht ist. Ich lese den Vers nochmal. Man soll nicht untersuchen, ob es gut oder schlecht ist. Man soll es auch nicht vertauschen, wenn es aber jemand irgendwie vertauscht, so soll es samt dem Vertauschten heilig sein und darf nicht ausgelöst werden. Also es wurde einfach abgegeben. Und nun fragen wir, zu welchem Zweck war es? Das ist die erste Aufforderung des ersten Zehnten. Also wir werden gleich sehen, es gab mehrere Zehnte, die der Herr eingeführt hat. Das ist hier ein Zehntel der Lebensunterhaltung der Priester, also des Stammes Levi. Das lesen wir im 5. Buch Mose, Kapitel 18, wird uns das aufgezeigt, wozu dieser Zehnte da war. Also dieser erste Zehnte war als Lebensunterhaltung. Es war als, okay, ich lese den Text, von Kapitel 18, von Vers 1. die Priester, die Leviten, der ganze Stamm Levi soll kein Teil noch Erbe haben mit Israel. Sie sollen die Feueropfer Jahwes essen und was ihnen zusteht. Vers 20, Kapitel 18. Und Jahwe sprach zu Aaron: In ihrem Land sollst du nichts erben, auch kein Teil unter ihnen haben, denn ich bin dein Teil und dein Erbe inmitten der Kinder Israels. Und siehe, so habe ich den Söhnen Levis alle Zehnten Israels zum Erbteil gegeben für ihren Dienst, den sie tun. Den Dienst an der Stiftshütte. Darum sollen künftig die Kinder Israels nicht zu der Stiftshütte nahen, damit sie nicht Sünde auf sich laden und sterben. Also die anderen sollen sich nicht zur Stiftshütte nahen. Das war jetzt eine Aufgabe der Priester, der Leviten, weil auch der Zehnte des Landes ihr Teil war. Vers 23. Sondern die Leviten sollen den Dienst an der Stiftshütte verrichten und sie sollen ihre Schuld tragen, also die Schuld des Volkes sollen sie tragen, sie vor den Herrn bringen, sie sollen opfern. Das soll eine ewige Ordnung für eure Nachkommen sein, aber sie sollen kein Erbteil besitzen unter den Kindern Israels, denn den Zehnten der Kinder Israels, den sie Jahwe als Hebopfer entrichten, habe ich den Leviten als Erbteil gegeben. Darum habe ich zu ihnen gesagt, dass sie kein Erbteil unter den Kindern Israel besitzen sollen. Mehrmals wiederholt er das und macht es deutlich, dass dieser erste Zehnte, der abgegeben wurde, war als Erbteil. Die anderen haben das Land bekommen. Sie konnten dort wirtschaften, ernten, also säen und ernten und das Geld von da hinein fließen lassen zum Leben. Die Priester und also der Stamm Levi hat es nicht bekommen und dieser erste Zehnte war zur Lebensunterhaltung. Jetzt kommen wir zum zweiten Zehnten, den der Herr einführt, und zwar das ist der Zehnte der Feste. Der Zehnte der Lebensqualität, der Freude, des Genusses. 5. Mose 12, Vers 5. Also hier geht es um den zweiten Zehnten. Das wären dann jetzt schon 20%. Ne? Von Vers 5. Erstmal möchte ich was dazu sagen. Von Vers 5 bis... Entschuldigung. Bis Vers 19 wird uns in drei Etappen das deutlich gemacht, wozu dieser Zehnte ist, und es wird aufgeteilt in drei Stufen. Als allererstes, es wird immer das Gleiche wiederholt in allen drei Etappen, aber das Gewicht wird auf verschiedene Dinge gelegt. Als erstes möchte er den Unterschied machen zu dem, was sie im Lande sehen, zu dem, was sonst die Völker haben. Zum Zweiten, wo sie das machen sollen und zu welchem Zweck. Und drittens als Warnung. Also wir lesen jetzt den Text. Sondern an dem Ort, und jetzt hier kommt es, hier ist der Kontrast, davor hat er geredet, wie die Völker das machen. Sie bringen dem Herrn überall das Zeug da, also ihren Herren, ihren Göttern, auf den hohen Hügeln, auf den Bergen, unter den Bäumen. Und hier möchte er darauf Wert legen und aufzeigen, hört mal zu, nicht so, sondern an den Ort, den Jahwe, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, damit er dort wohne, da sollt ihr ihn suchen und dahin sollst du kommen. Dahin sollt ihr eure Brandopfer und eure Schlachtopfer bringen, eure Zehnte und das Hebopfer von eurer Hand und eure Gelübdeopfer und eure freiwilligen Gaben und die Erstgeburt von euren Rindern und Schafen. Und dort sollt ihr vor Jahwe, eurem Gott, essen. Also von diesem Zehnten sollt ihr essen und fröhlich sein, ihr und eure Familien, über all dem, was eure Hand erworben hat. Und jetzt wieder wird er das Gleiche wiederholen und zeigt nochmal, wo und zu welchem Zweck. Und so soll es sein, an den Ort, den Jahwe, euer Gott, erwählt, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, und das ist dann Jerusalem, dorthin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete. Eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnte und das Hebopfer von eurer Hand und alle eure auserlesene gelübde Opfer, die ihr Jahwe geloben werdet. Und jetzt der Zweck. Und ihr sollt fröhlich sein vor Jahwe, eurem Gott, ihr und eure Söhne. Ja, achten wir darauf, ihr, eure Söhne, eure Töchter, eure Knechte, eure Mägde, auch der Levit, der in euren Toren ist, denn er hat kein Teil noch Erbe mit euch. Und dann wiederholt das nochmal als Warnung. Hüte dich, dass du deine Brandopfer nicht in irgendeinem Ort opferst, den du dir ersiehst. Du darfst aber in den Toren nicht essen von den Zehnten deines Korns. Sonst darfst du das in deinen Toren machen, aber von diesem Zehnten darfst du nicht machen. Das sollst du an den Ort bringen, den der Herr bestimmt. Deines Moos und deines Öls, noch von der Erstgeburt deiner Rinder und deiner Schafe, noch von irgend deiner gelübde Opfer, die du geloben wirst. Noch deine freiwillige Gaben, noch das Hebopfer deiner Hand. Und jetzt nochmal der Grund. Sondern vor Jahwe, deinem Gott, sollst du essen, an dem Ort, den Jahwe, dein Gott, erwählen wird. Du und dein Sohn, deine Tochter und dein Knecht, deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist. Und du sollst fröhlich sein vor Jahwe, deinem Gott, über alles, was du dir mit deiner Hand erworben hast. Und Vers 19. Und hüte dich, den Leviten im Stich zu lassen, solange du in deinem Land lebst. Also hier sehen wir, die Einführung des zweiten Zehnten ist dazu da, um das Wohl, um den Genuss, um die Lebensqualität aufrecht zu erhalten. Damit du fröhlich bist, damit du froh bist. Und nicht nur du, sondern auch der Levit. Darum geht es. Also du mit deiner Familie, mit deiner ausgedehnten Familie, samt Knecht und Magd und so weiter. Und dann gehen wir weiter. Das ist noch nicht alles, was als Steuern gefordert wurde. Also jetzt sind wir schon bei 20%, ne? Es geht weiter. Jedes dritte Jahr gab es nochmal ein Zehnten, der gefordert wurde. Wenn du das auf die 3 Jahre aufteilst, weil das jede dritte Jahr war, wärst du jetzt schon bei 33, ein Drittel, ne? 5. Mose 14, Vers 28. Was war das für eine Steuer? Und hier sehen wir, das ist die Wohltätigkeitssteuer. Hier geht es nicht mehr um den Lebensunterhalt der Priester und Leviten. Hier geht es nicht mehr um die Lebensqualität deiner Familie und der Leviten, sondern hier geht es um die Wohltätigkeitssteuer. 5. Mose 14, Vers 28. Nach Verlauf von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deiner Ernte von jenem Jahr aussondern und es in deinen Toren lassen. Da soll dann der Levit kommen, weil er weder Teil noch Erbe mit dir hat, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind. Und sie sollen essen und sich sättigen, damit dich Jahwe, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände, die du tust. Also, das war die Wohltätigkeit für die Ärmeren des Landes, für die, denen es nicht so gut ging. Dann hattest du als nächste Abgabe, die wieder jährlich geschah. Und ich weiß nicht, hier kam es dann auf jeden persönlich drauf an, mit wie viel Prozent das berechnet werden könnte. 3. Mose 19, Vers 9. Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und keine Nachlese nach deiner Ernte halten. Auch sollst du nicht Nachlese halten in deinem Weinberg, noch die abgefallenen Beeren deines Weinbergs auflesen, sondern du sollst es dem Armen und dem Fremdling lassen, denn ich, Jahwe, bin euer Gott. Auch das geschah zur Unterstützung der Armen, dass du die Ernte nicht ganz abgeerntet hast, sondern einen Teil gelassen. Als nächstes kommen wir jedes siebte Jahr. 6 Jahre sollst du dein Land besehen und seine Erträge einsammeln. Aber im siebten sollst du es brach liegen lassen und ruhen lassen, damit sich die Armen deines Volkes davon ernähren können. Und was sie übrig lassen, das mögen die Tiere des Feldes fressen. Dasselbe sollst du mit deinem Weinberg und mit deinem Ölbaumgarten tun. Jedes siebte Jahr war wiederum dieses Jahr, wo du das einfach brach liegen hast lassen. Wozu? Zu welchem Zweck? Wieder ging es darum, dass der Arme dahin gehen kann. Und wisst ihr, wenn du jedes Jahr dein Feld nicht ganz abgeerntet hast, sondern immer Zeug dagelassen hast, so kannst du davon ausgehen, dass dieses Saatgut runtergefallen ist und dass am siebten Jahr einiges Braches da von selbst gewachsen ist. Und das gibt Gott wiederum dazu, dass der Arme und der Fremdling, also diejenigen, die ärmer sind, damit sie dort sich ernähren können. Wisst ihr, das ist noch nicht alles, was an Abgaben gefordert wurde. Du dachtest vielleicht, oh weia, wir werden heute besteuert, mein lieber Mann. Aber wir können sehen, dass Gott von der Schrift aus einiges aufzeigt, was gemacht werden sollte. Guckt mal in das Erlassjahr. Das Erlassjahr an und für sich hatte nichts mit Steuern zu tun gehabt. Aber das Erlassjahr hatte etwas damit zu tun, dass jedes siebte Jahr die Schuld eines jeden erlassen wurde. Es geht eigentlich da um das Leihen. Und das finden wir im 5. Buch Mose, Kapitel 15 von Vers 7. Es geht darum, wenn dein armer Bruder zu dir kommt und sagt, hör mal zu, kannst du mir etwas leihen? Und du denkst, oh weia, das siebte Jahr ist das nächste Jahr. Wenn er es nicht schafft, mir zurückzugeben, dann muss ich es ihm erlassen. Nee, das mache ich nicht. Und Gott sagt, wehe dir. Wenn du so denkst, dass das Erlassjahr kommt und er es nicht schafft, zurückzugeben, dass du es ihm erlassen musst. Also, ich möchte einfach aufzeigen, dass Gott auf vielen Arten und Weisen aus verschiedenen Bereichen des Lebens Abgaben angefordert hat. Also das Herz sollte geöffnet werden. Das Herz sollte richtig gestellt werden, um zu geben. Also zum nächsten. Ich werde das hier beilassen. All diese Sachen, die wir jetzt vorgelesen haben, hat nichts damit zu tun über die freiwilligen Abgaben. Habt ihr gemerkt, dass all diese Abgaben gefordert wurden? Das hatte nichts damit zu tun, dass einer mit freiem Herzen, mit fröhlichem Herzen Gott gegeben hat. Das würde dann noch dazukommen, die Abgaben mit freiem Herzen. Kommen wir ins Neue Testament, wo wir Jesus als Vorbild sehen, was das angeht. Hier haben wir in Matthäus 17, Vers 24, wird Jesus konfrontiert, besser gesagt vielleicht nicht als erstes Jesus, sondern einer seiner Jünger. Wir lesen das, Matthäus 17, Vers 24. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sprachen, zahlt euer Meister nicht auch die 2 Drachmen? Das war eine Tempelsteuer, die auferlegt wurde, um alles am Leben zu erhalten, um am Laufen zu erhalten, was um den Tempel sich befand. Also, Und diese Tempelsteuer wurde von einem jeden Israelit eingetrieben. Und jetzt kommen sie zu Petrus und fragen, okay, zahlt Jesus nicht auch die Tempelsteuer? Und wisst ihr, es gäbe so viele Gründe, um hier zu sagen, nö, überhaupt nicht. Und dass Jesus Petrus auch so belehren würde und sagen, das sehe ich überhaupt nicht ein. Denn wenn ihr im Zusammenhang guckt, guckt mal ein paar Verse davor, wovon Jesus spricht. Im Vers 21, also oder Vers 22. Als sie nun ihren Weg durch Galiläa nahmen, also im Vers 24 wird er konfrontiert, wenn du zurückgehst zum Vers 22. Als sie nun ihren Galiläa nahmen, sprach Jesus zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden und sie werden ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferweckt werden und sie wurden sehr betrübt. Und wenn du noch etwas zurückgehst in Matthäus Kapitel 16, da zeigt er ihnen auch auf, durch wen es geschieht. Im 21. Vers, Kapitel 16, von da an begann Jesus seine Jünger zu lehren, dass er nach Jerusalem gehe und viel leiden müsste von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werde und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Leute, das sind diese Menschen, die diese Steuer entgegennehmen. Diese, die im Tempel ihre Arbeit verrichten. Diese Obersten, die finanziert werden vom Volk. Wo jetzt man zu Petrus kommt und sagt, hier, zahlt Jesus nicht die Steuern. Jesus weiß ganz genau, wofür diese Gelder gehen und wie sie verwaltet werden. Es gäbe so viele Gründe, dass Jesus hier sagt, nee, also das könnt ihr vergessen. Also euch zahle ich gar nichts. Und du siehst, dass Jesus, wo er seinen Dienst schon angefangen hat, dass er den Tempel reinigen musste, weil furchtbare Sachen da geschahen und es zu einer Räuberhöhle gemacht wurde. Wenn du im Kapitel 23 liest, wie er die Schriftgelehrten und Pharisäer angreift und sagt, sie fressen die Häuser der Witwen. Sie saugen aus ihnen das Geld aus. Den letzten Penny holen sie. Sie fressen die Häuser der Witwen, um diese Steuern zu kriegen. Ist das nicht ein Grund, es nicht zu zahlen? Nein, ganz und gar nicht. In Vers 25 erwidert Petrus. Petrus kannte seinen Herrn. Er wusste, wie Jesus lebt. Er wusste, wie Jesus zu der Schrift und zu den Geboten Gottes steht. Vers 25, er antwortet, doch, natürlich, ja, doch, er zahlt. Und als er ins Haus trat, kam ihm Jesus zuvor und sprach, was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Petrus sagte zu ihm, von den Fremden, das ist ja klar. Da sprach Jesus zu ihm, so sind also die Söhne frei. Das macht Sinn. Natürlich sind die Söhne frei. Der Kaiser, der Cäsar, der König, er besteuert doch nicht sein eigenes Haus. Das wäre genauso wie das Geld aus einer Tasche rauszunehmen, in die andere reinzulegen. Das wäre nur Bürokratie. Das macht man nicht. In diesem Fall zeigt Jesus etwas auf. Hör mal zu. Tempelsteuer hat nichts mit uns zu tun. Ich bin Gott. Ich bin der Sohn Gottes. Das gehört mir. Ich brauche das nicht zu zahlen. Und du, Petrus, als Kind Gottes, brauchst das auch nicht zu zahlen. Du bist frei. Die Söhne sind frei. Die werden nicht besteuert. Aber es gibt einen ganz anderen Grund, warum du sie zahlen musst. Übrigens sehen wir auch hier die Parallele zu der Gemeinde. Nirgendwo ist für die Gemeinde ein Auftrag, dass Leute besteuert werden, Kinder Gottes besteuert werden. Wir als Kinder Gottes geben freiwillig, aus freiem Herzen. Das ist eine freiwillige Gabe Gott gegenüber. In der Gemeinde wird nicht Geld eingehamstert, weil die Kinder frei sind. Nur so nebenbei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, hier gibt Jesus den Grund, warum er zahlen sollte. Und hier sehen wir wieder, hier Anstoß geschieht wieder das ist etwas, damit auch ihr Gewissen nicht belastet wird, weil sie die Situation nicht verstehen. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See, werf die Angel aus und nimm den ersten Fisch. Und du denkst, oh Mann, wenn ich so Steuer zahlen könnte, ich glaube, ich würde noch viel mehr zahlen. Denn du herausziehst und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Starter finden, den nimm und gib ihn für dich und mich. Das ist natürlich hier Jesus, der kein Geld besitzt. Er weiß, wo man welches kriegt, auf legale Art und Weise, um die Steuern zu zahlen. Also hier geht es ganz direkt um die Tempelsteuer. Als nächstes Schritt sehen wir, wie Jesus reagiert, wo er von den Schriftgelehrten und Pharisäern, von den Herodianern angegriffen wird wegen der Steuer. Matthäus 22, Vers 15. Noch ein paar Minuten, dann sind wir durch. Also, Matthäus 22, Vers 15. Da gingen die Pharisäer und hielten Rat, wie sie ihn in der Rede fangen könnten. Und sie sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm, die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Also die Pharisäer, die gegen die Römer sind, die Römer hassen, die niemals irgendetwas machen würden, um den Römern zu helfen, die selbst wohl gegen die Steuerabgaben waren, weil sie sie gehasst haben. Sie brauchen hier eine andere Partei und das sind die Herodianer, die mit dem Cäsar, mit dem König, mit den Römern in Einklang sind, die für sie gearbeitet haben, die ihnen geholfen haben. Und jetzt verbinden die sich, dass sie niemals machen würden mit den Herodianern und gehen hin, weil die Herodianer das hören müssen, was Jesus jetzt über die Steuern sagen wird, wenn sie ihn fragen werden, ob es richtig ist, in Vers 27 Steuern zu zahlen. Darum sage uns, was meinst du, ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Wenn Jesus jetzt sagen würde, nein, es ist nicht erlaubt, guckt mal, wisst ihr nicht, dass der Kaiser sich zum Gott erhoben hat? Filius Divi hat er sich genannt, also Sohn Gottes. Sowohl der Augustus als auch der Tiberias hat sich diesen Gottestitel angehamstert. Er hat sich als Gottes Sohn ausgegeben, als Gott. Das ist Gotteslästerung. Wenn du die Steuern, die Abgaben gezahlt hast, hast du den Götzendienst unterstützt. Das kannst du doch nicht mit deinem Gewissen vereinbaren. Und Jesus, also jetzt sind diese zwei Parteien da, die einen auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite. Und hier sehen wir die Antwort Jesu. Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Da reichten sie ihm einen Denar und er sprach zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie antworten ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: Leute, der Kaiser hat sich zum Gott gemacht. Er war der den Götzendienst angetrieben hat im Land. Und Jesus zeigt jetzt diese Münze und sagt, okay, also gebt ihm, was ihm gehört. Er macht sich zum Gott. Was sollen die ihm geben? Das, was ihm gehört. Die Münzen gehören ihm, das Geld gehört ihm. Gebt ihm, was ihm gehört. Aber die Verehrung, die Anbetung als Gott, die gehört jemand anders. Also, so antwortete ihn Jesus, das sprach er zu ihm: So gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Wir haben mit diesem, indem dass wir in einem schnellen Zug durchgehen durch die ganze Schrift, um das Gewissen richtig zu belehren, wie verhalten wir uns, wenn ein gottloser Staat Verbrechen begeht und Steuer einfordert, haben wir zu gehorchen, haben wir diese Steuern abzugeben? Und Gott sagt ganz klar, du sollst dein Gewissen richtig belehren, Du sollst ihm das abgeben. Das, was ihm gehört, gib ab. Und gib das, was Gott gehört, Gott ab. Also, ich lese nochmal. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Jetzt Vers 6. Deshalb, um des Gewissens willen, damit es rein ist, damit es unverletzt ist, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, weil ihr Gottes Anforderung wisst, was Gott darüber denkt, sagt und lehrt. Deshalb zahlt ihr auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben beständig dazu tätig sind.